Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
I think fiction can take risks. I think it's one of the things that it can do. It can take aesthetic risks, formal risks, perhaps even moral risks, which many other forms, narrative forms, can't quite do to the same extent. I think.
Und für ihn hat sich das Risiko der Fiktion voll gelohnt. Der britische Schriftsteller David Sholay erhält in diesem Jahr den Booker Prize. Und wir sprechen gleich über ihn mit Henning Ahrens, der Sholays Roman Was nicht gesagt werden kann übersetzt hat und sogar noch eine weitere Kandidatin. Deshalb ist er eigentlich auch der Gewinner dieser renommierten Auszeichnung. Und ihre Fans würden sicher auch Jane Austen diesen großen Preis verleihen. Aber ob sie ihn auch wirklich zu ihren Lebzeiten, also vor rund 200 Jahren, bekommen hätte, das frage ich danach gleich mal ihre Biografin Else-Marie Maletzke. Ein 15-Jähriger, der eine erotische Geschichte mit einer Nachbarin anfängt, die so alt wie seine Mutter ist, steht im Mittelpunkt von David Sholays Roman Was nicht gesagt werden kann, der in diesem Jahr dafür den angesehenen Booker Prize erhält. Übersetzt hat das Buch Henning Ahrens, der auch noch für eine zweite Übersetzung die Probe von Katie Kitamura nominiert war. Und ich freue mich, mit ihm jetzt zu sprechen. Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch, Herr Ahrens.
Ja, guten Morgen. Ja, vielen Dank. Aber der Glückwunsch gilt natürlich David Sholay. Ich bin, nicht wirklich beteiligt.
Naja, mal ehrlich, welchem Ihrer zwei Kandidaten haben Sie denn den Preis mehr gewünscht?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich es dem Sholay ein wenig mehr gegönnt habe und mich sehr gefreut habe, als es dann auch tatsächlich geschehen ist. Ich habe gestern noch, um 11 Uhr habe ich immer noch geguckt, da war noch nichts entschieden. Dann habe ich das Licht ausgemacht und heute Morgen habe ich das dann gesehen. Sehr schön.
Für ihn war ja, David Sholay hat es gestern auch erzählt, dass er so eine Art Trostprojekt eigentlich war, dieser Roman für ihn. Wir können ihn ja mal eben hören.
Es war nicht wirklich ein Buch, das ich leicht geschrieben hatte. Ich habe damit losgelegt, als ich gerade einen anderen Roman aufgegeben hatte. Da lag also ein ziemlicher Druck auf mir, denn es mag okay sein, ein Buch aufzugeben, aber ein zweites wäre für mich psychologisch wirklich schwer gewesen. Ich konnte nicht immer so gut mit diesem Druck umgehen und die einzige Zeugin war meine Frau, die auch hier ist.
Real witness to that was my wife Oshoya, who is also here this evening.
Ja, und diese Risikofreude, von der frisch gekürte Booker-Preisträger da spricht, die hat sich offensichtlich gelohnt. Der Juryvorsitzende Roddy Doyle, der auch schon mal den Booker-Preis bekommen hat, der hat ja erzählt, dass sie in der Jury immer wieder auf dieses Buch zurückgekommen seien und sie sowas einfach noch nie gelesen hätten. Henning Ahrens, stimmen Sie dazu? Fanden Sie auch, dass dieser Roman literarisch wirklich ganz außergewöhnlich ist?
Naja, das gilt nach meiner Auffassung für alle Bücher von David Sholay oder jedenfalls diejenigen, die ich kenne und die ich übersetzt habe. Das ist ja ein Autor mit einem sehr prägnanten Stil und es gibt nach meiner Erfahrung als Leser und Übersetzer nicht so viele Autoren und Autorinnen, die einen wirklich markanten Stil haben, aber der Sholay hat den, ist sehr verknappt, sehr schlicht und alles, was er schreibt, dreht sich in der einen oder anderen Form um eigentlich den Kern der menschlichen Existenz. Und diese Themen gewinnen durch diese relativ karge Sprache nochmal eine viel größere Eindringlichkeit. Also insofern ist das schon ein besonderes Buch und auch ein besonderer Autor.
Spielt das auch im Titel so ein bisschen mit an? Weil bei Was nicht gesagt werden kann, da dachte ich sofort, geht es da um Ungesagtes, um Sprachlosigkeit? Ist der Protagonist so ein typischer männlicher Schweiger?
Ja, also besonders redselig ist dieser Ishtvan, wie er heißt, tatsächlich nicht. Also grundsätzlich muss ich sagen, also als Übersetzer habe ich auf die deutschen Titel wenig, eigentlich gar keinen Einfluss. Die werden innerhalb der Verlage gemacht. Flash wäre im Deutschen vielleicht so ein bisschen heikel gewesen. Man hätte da dann sicherlich falsche Assoziationen in vielen Fällen entwickelt. Deshalb hat dann der Verlag für diesen Titel optiert, der nach meiner Auffassung sehr gut auch zum Stil von Sholay passt, denn er ist ja jemand, der sich als Autor eigentlich jedes Kommentars in den Texten enthält. Er lässt auch seine Protagonistin jetzt nicht groß replikieren. Es gibt wenig innere Monologe, in denen irgendwas verhandelt wird, sondern er spricht sehr direkt durch das, was er erzählt. Also es ist ein wirklicher Erzähler. Ja, und insofern zeigt das, was er erzählt, das, was eben dann nicht gesagt werden kann. Ja.
Und was ist da für Sie als Übersetzer eigentlich die größte Herausforderung, wenn Sie David Chorley übersetzen? Es war ja nicht Ihr erstes Buch von ihm.
Nein, ist nicht mein erstes Buch gewesen. Also ich bin mit der Sprache von David Chorley von Anfang an eigentlich recht gut klargekommen. Es ist eben eine sehr schlichte Sprache. Im Deutschen ist das dann tatsächlich eine kleine Herausforderung, weil unsere Sprache von der ganzen Grammatik her natürlich vollkommen anders funktioniert. Also diese sehr, also eine Kargheit, wie sie im Englischen rüberzubringen ist, die ist im Deutschen, also da muss man dann schon ein bisschen überlegen und arbeiten, um das in unserer Sprache vermitteln zu können. Das ist eigentlich die Herausforderung.
Wir haben noch gar nicht über die Geschichte gesprochen. Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, am Anfang geht es um einen Jugendlichen, einen 15-Jährigen in Ungarn, der sich in die Nachbarin verliebt. Wie geht's dann weiter? Was ist das überhaupt für eine Geschichte, die der Roman erzählt?
Erzählt wird die Lebensgeschichte dieses Istvan. Das ist ein Ungar, in der eben, wie Sie sagen, diese Liebesgeschichte beginnt. Dann kommt es zu einem tragischen, tödlichen Unfall, den er mitverursacht hat. Er geht dann als junger Mensch in Haft. Danach geht er zum ungarischen Militär, wird bei einem Auslandseinsatz traumatisiert, bleibt dann noch kurz in Ungarn und emigriert dann nach Großbritannien, nach London, wo er sich mit diversen Jobs durchschlägt, als Türsteher, als Chauffeur. Und am Ende dann, oder nicht am Ende, sondern eher in der Mitte des Romans, gelingt ihm dann durch einen Heirateneinstieg in eine sehr wohlhabende Familie. Also das ist ein Aufstieg, ein sehr, wie soll man sagen, also unglaublicher Aufstieg eigentlich für jemanden, der aus den Verhältnissen kommt, aus denen er stammt. Also es ist die Geschichte eines typischer Immigrantengeschichte eigentlich. Jemand, der in ein fremdes Land geht, versucht, da Fuß zu fassen, dann mit Glück aufsteigt und dann nimmt das eben seinen nicht ganz glücklichen Lauf am Ende.
Wenn man gestern so in die Preisverleihung reingeschaut hat, das wurde ja auch im Internet übertragen, dann wirkte David Chorley sehr humorvoll und sympathisch und auch irgendwie unprätentiös. Haben Sie ihn auch so kennengelernt?
Ja, ich bin ihm ein einziges Mal begegnet bei einer Lesung. Das war sehr nett. Das ist tatsächlich ein sehr unprätentiöser Mensch, also ohne jede Allüren. Und das merkt man auch seinen Büchern an, finde ich, die ja, aus denen ja eine große Empathie spricht. Also das ist ein Autor, der dem Menschen sehr, sehr zugewandt ist.
Henning Ahrens, Übersetzer des diesjährigen Booker-Preisträgers. Vielen Dank, Herr Ahrens, für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und der preisgekrönte Roman ist unter dem deutschen Titel Was nicht gesagt werden kann beim Klasen Verlag erschienen und das Buch kostet 25 Euro. Vor 250 Jahren, da kam die englische Schriftstellerin Jane Austen zur Welt und dieses Jubiläum, das feiern die Verlage mit zahlreichen Neuerscheinungen, denn Jane Austen ist beliebter denn je, ihre Romane werden verfilmt, als Serien adaptiert und bei BookTok gefeiert. Die Frankfurter Schriftstellerin und Journalistin Else-Marie Maletzke hat sich aber schon lange vor diesem Boom für Jane Austen begeistert und nicht nur ein Buch über Austen geschrieben. Ihre Biografie über das nur scheinbar sittsam stille Tantchen ist jetzt neu aufgelegt worden und ich freue mich sehr, mit Else-Marie Maletzke in Frankfurt verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Maletzke.
Ja, guten Morgen.
Wir haben ja gerade über den Booker-Preis gesprochen, Sie haben auch ein bisschen zugehört. Hätte denn Jane Austen, wenn es den damals schon gegeben hätte, überhaupt eine Chance gehabt?
Ganz sicher. Sie hat ihre ersten Romane zwar nur unter einem Pseudonym, also By a Lady, veröffentlicht, aber sie war dann doch recht erfolgreich. Sie war Ende 30, sie ist auch nur 41 Jahre alt geworden. Aber der Prinzregent hat ihre Bücher in seiner Bibliothek gehabt. Es wurde überall über sie gesprochen, es wurde gerätselt, wer ist sie, weil sie sich eben recht bedeckt hielt. Aber gemessen daran, dass damals nicht alle Leute lesen konnten und ihre Bücher eigentlich nur von dem Bürgertum und der Gentry gelesen wurden, hätte sie durchaus Chancen gehabt, einen großen Preis zu gewinnen.
Also sie war schon erfolgreich zu ihren Lebzeiten, aber danach, das zeigen Sie auch gleich, wenn man reinfällt in Ihr Buch, ziehen Sie einen da so mit, weil da gleich so garstige Kommentare von Kolleginnen und Kollegen von Jane Austen sind. Virginia Woolf fand sie langweilig, ihr eigener Bruder hat ihr so ein tantenhaftes Bild verpasst. Warum ist das eigentlich so gekommen?
Na, die Viktorianer, die hatten es, also die nachfolgende Generation von Autoren und Autorinnen, die hatten es gern schrecklich, leidenschaftlich, feurig. Ich verweise jetzt nur auf Charlotte Bronte, die nach ihr kam und die nichts mit ihr anfangen konnte. Sie sagte, ach, das sind alles nur so saubere Rasenkanten, da ist überhaupt nichts los. Es war eben kein Mr. Rochester, der da herumgefuhrwerkt hat in Austens Werken. Und dass so die Leidenschaft und das Feuer unter diesem ganzen Habitus, gute Manieren, Zurückhaltung, so, da lodert es durchaus bei Jane Austen. Aber es wurde dann doch nicht so erkannt. Und dass ihr Bruder gesagt hat, also sie hat ein ereignisloses Leben geführt, das, ein Leben, in dem 7 der wunderbarsten Romane der englischen Literatur entstanden sind, das kann nicht ganz ereignislos gewesen sein.
Das nicht. Und sie hatte ja offenbar wirklich einen guten, auch spöttischen Humor. Da dachte ich auch gleich, weil ich verbinde sie jetzt ihren Namen, obwohl sie auch Romane geschrieben haben und viele, viele Bücher. Ich muss auch bei ihrem Namen immer an das Magazin Pardon denken und an Satire. Ist das auch was, was sie so mit Jane Austen verbindet, der Sinn für Humor?
Möglicherweise, ja. Ich schätze ihre Ironie, ich schätze ihre, also wie sie zustechen kann, mit der Stickschere vielleicht nur, aber diese Spitzen, die sind wirklich ganz, ganz exquisit, manchmal auch ganz grob. Also wenn sie in ihren Briefen mit ihrer Schwester korrespondiert, da geht es dann schon recht derb zur Sache, wenn sie über ihre Nachbarn herzieht. Hat man in der Literatur dann nicht so gemerkt.
Sie haben das schon erwähnt, dass ihr Leben als ereignislos charakterisiert wurde. Aber wenn ich ihr Buch gelesen habe, fand ich, so ereignislos war das eigentlich gar nicht. Zumindest schien sich ja auch diese Familie ziemlich gut zu beschäftigen. Die haben viel im Haushalt gemacht. Die haben irgendwie Theaterstücke aufgeführt. Alle waren am Schreiben und Spielen und haben ständig irgendwie offenbar viel Fantasie auch gehabt. War das auch eine besondere Familie, diese Austens?
Ich glaube, ja. Sie hat sich mit ihren Brüdern sehr gut verstanden. Ihr ältester Bruder hat, wie sie, auch Theaterstücke gespielt. Und als Kinder haben sie die in der Scheune nebenan aufgeführt für die Verwandtschaft und die Freunde. Es war eine sehr, sehr fruchtbarer Austausch. Der Vater war Pfarrer, ein wirklicher Gelehrter, bei dem die Mädchen, also sie und ihre Schwester, auch beim Unterricht mit dabei waren. Und sie haben sehr viel gehört und gelesen und erfahren. Sie hatten für junge Frauen in ihrem Jahrhundert eine durchaus gute Ausbildung, obwohl das nicht für Frauen vorgesehen war.
Und sie fing ja auch sehr früh an zu schreiben. Also sie schrieb, habe ich in ihrem Buch erfahren, seit sie 12 war und dann auch mitten in der Familie. Also sie hatte natürlich kein Zimmer für sich allein, sondern so ein kleines Tischchen dann später, aber wahrscheinlich auch schon, als sie als Kind da geschrieben hat, mitten in dieser trubeligen Familie. Auch das ist ja doch eher ungewöhnlich. War sie so ein frühes Genie?
Das war sie sicher. Diese Jugendschriften sind einfach ganz herrlich, ne? Wie da ins falsche Bett gestiegen wird und duelliert und gesoffen. Und das ist alles, was damals gesellschaftlich überhaupt nicht opportun war und was sie natürlich in ihren Erwachsenenromanen dann auch nicht geschrieben hat. Aber als junges Mädchen war sie unglaublich rabiat.
Das fand ich auch sehr lustig, wie sie das beschreiben, wie da alle betrunken sind. Und dieser bitterböse Lady Susan, wo man eigentlich müsste, der doch ganz vorne in ihrem Werk stehen, oder?
Es gibt ihn, ist übersetzt und ist sogar verfilmt worden. So.
Haben Sie denn einen Lieblingsroman von Jane Austen, wo Sie sich so viel mit ihr beschäftigt haben, oder wechselt das dann immer je nach Jahrzehnt, in dem Sie sich mit Jane Austen auseinandersetzen?
Nein, das ist, mein Lieblingsroman ist Persuasion, weil es ist ihr letzter vollendeter Roman. Und ich glaube, da knöpft sie so ein bisschen ihre Rüstung auf von an man soll ja nun, die Autorin ist nicht, natürlich nicht gleich mit der Hauptfigur, aber ich glaube, in dieser Hauptfigur Anne Elliot ist viel von, auch von ihrer Enttäuschung und von ihrer doch etwas gezwungenen Zurücknahme eingeflossen, so wie Anne Elliot spricht und sich schließlich dann doch befreit einigermaßen, ja.
Sie sind ja, Frau Maletzke, schon lang der englischen Literatur verbunden. Sie haben auch über die Bronte-Schwestern geschrieben, über George Eliot. Was zieht Sie eigentlich so dahin in diese Zeit und zu diesen Frauen?
Ja, das sind jetzt die Viktorianerinnen, Bronte und Eliot. Das ist, was mich so fasziniert an diesen Frauen, ist, dass das in einem Jahrhundert, in dem Männern eigentlich die Welt offen stand und Frauen so gut wie gar keine Rechte hatten, dass diese tapferen und energischen, in Maßen energisch, diesen Frauen trotzdem so etwas wie ein Durchbruch gelungen ist, dass sie also sich in ihrer Autorenschaft befreien konnten, dass sie erfolgreich sein konnten, dass die was von der Welt und von der Gesellschaft mitbekommen haben, was für Frauen damals ganz und gar nicht vorgesehen war. Das ist wirklich es ist ein unglaublich interessantes Zeitalter, weil es hat solche Umwälzungen erfahren, wie bei uns jetzt Ende des 20. Jahrhunderts. Ja, damals war es die Industrialisierung und der technische Fortschritt und dass man glaubte, man könne am englischen Wesen soll die Welt genesen. Was da geschehen ist, das war so umwälzend, das hat mich schwer interessiert. Ja.
Aber wie arbeiten Sie sich da rein? Also jetzt bei Jane Austen zum Beispiel, da gibt es ja nur ein gezeichnetes Porträt, das ist auch in Ihrem Buch zu finden, ein Scherenschnitt und überhaupt wenig Quellen, auch weil die Familie ja da drin rumgefuhrwerkt hat in den Briefen und Texten von ihr. Wie arbeiten Sie sich dann da in so ein Leben rein?
Naja, es gibt ganz viel englische Sekundärliteratur und nur 100 Briefe. Und da muss man den Honig raussaugen, den er enthält. Und man muss als Biografin dann aufrichtig sagen, hier stelle ich mir nur etwas vor. Hier denke ich mir, sie könnte glücklich oder unglücklich gewesen sein. Man weiß es nicht genau, weil sie selbst so, sich mitgeteilt hat, ihrer Schwester hauptsächlich. Und diese Schwester war sehr auf ihren guten Ruf bedacht und hat sehr viel zensiert, mit der Schere rausgeschnitten oder ganz verbrannt. Das weiß man nicht so genau. Ja, die Quellenlage ist beschränkt, aber man tut sein Bestes.
Hätten Sie gern mal so einen Nachmittag mit Jane Austen verbracht und ihr allerhand Fragen gestellt?
Ja, sehr gern.
Ja, das höre ich da so ein bisschen raus.
Es heißt so, als sie etwas älter wurde, sie sei wie ein Schürhaken gewesen, der da neben dem Feuer sitzt und ihre Gesellschaft betrachtet, die Leute, die sie besucht haben und höflich geschwiegen, aber danach ging es offenbar dann doch rund.
Wenn Sie, die sich jetzt schon so lange mit Jane Austen beschäftigen und wirklich auch intensiv, wenn Sie sehen, dass jetzt so ein Hype um sie entstanden ist, also es gibt Fanfiction-Serien wie Bridgerton, die auf Austen zurückzuführen sind und so weiter. Was denken Sie dann? Also was glauben Sie, warum das heute 250 Jahre nach Jane Austens Geburt so gut funktioniert und wieder junge Frauen anspricht, dieses Werk?
Ich bin da etwas skeptisch, weil sie wird in dieser nachfolgenden Welle jetzt so oft als Romantikerin und wunderbare Liebesgeschichten hätte sie geschrieben. Und ich finde, das ist nicht der Fall. Wenn man sich ihre Bücher anguckt, sie ist sehr streng. Sie ist mit ihren Figuren, also die Vernünftigen und die Anständigen und die mit den guten Herzen, die bekommen auch den Mann, oder jetzt den Mann ihrer Träume oder wie auch immer. Aber die Hohlköpfe und die Scheinheiligen und so, und die werden grausam bestraft. Ne? Da werden Frauen, die das Falsche getan haben, die durchgebrannt sind oder sich nicht adäquat verhalten haben, die bekommen also die schrecklichsten, das schreckliche Schicksal. Ne? Die müssen bei Tante Norris dann aushalten für den Rest ihres Lebens. Und diese gerechte Satire, die sie auch hat, das geht mir so ein bisschen unter in dem, also dieses ganze Mr. Darcy diese ganze, ja, Romanzen, die hat es gegeben, aber ich finde sie nicht, überhaupt nicht romantisch oder nett. Ich finde sie nicht nett.
Aber es lohnt sich immer, Jane Austen gründlich zu lesen. Else-Marie Maletzke, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Frankfurt.
Ja, danke Ihnen.
Und die Jane Austen-Biografie von Else-Marie Maletzke ist beim Schöffling Verlag erschienen. Sie hat 336 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Clara Albert. Ich wohne in Frankfurt im Nordend und ich habe gestern ein Buch fertig gelesen, was mir unglaublich gut gefallen hat. Das heißt, Man kann auch nach oben fallen von Joachim Meyerhoff. Und es ist eine unglaublich reizende Geschichte über die Beziehung von einer Mutter und ihrem Sohn. Die Mutter ist schon in ihren Mitte 80ern, lebt auf dem Land, Sohn kommt aus Berlin zu ihr und verbringt ein paar Monate mit ihr. Und das ist einfach ganz goldig, wie die beiden sich annähern und sich gegenseitig, ja, zu einem wunderschönen irgendwie Lebensabschnitt helfen. Ich glaube, ich würde das allen Leuten empfehlen, die Magie von zwischenmenschlichen Beziehungen genauso schätzen wie ich.
Clara Albert liest in Frankfurt Joachim Meyerhoffs Roman Man kann auch in die Höhe fallen. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein mutiges Mädchen und ein schlauer Hirschfuchs, das sind Hilda und Hörnchen. Das sind zwei echte Stars der Comic-Szene, denn sie sind sogar die Helden einer Netflix-Serie geworden. Und erfunden hat sie der Brite Luke Pearson. Jetzt nochmal eine Art Prequel hat er dazu geschrieben, eine Vorgeschichte, in der er das alles nochmal für Grundschulkinder erzählt. Und Kim Kindermann aus unserer Redaktion ist jetzt hier bei mir. Du bist ja schon länger Hilda und Hörnchen-Fan. Ist das schon so eine Art kleine Welt, die dieser Luke Peary da geschaffen hat?
Ja, also es ist einfach großartig, was er hier für eine Geschichte erzählt von diesen beiden Hilda und Hörnchen. Dieses kleine Mädchen mit den blauen Haaren und der kleine Hirschfuchs, also ein Tier, das es ja auch so nicht gibt. Und wie die sich begegnen, was die zusammen erleben, wie das getragen ist von wirklich grandiosen Dialogen, schlagfertig und lebensecht und von Illustrationen, die eben farbenfroh und detailreich sind. Und ich finde, wie das zusammenpasst, wie diese zwei Figuren zusammenpassen, eben das eine bunt und farbenstark und eben das der Hirschfuchs, der dann ganz weiß ist, nur kleine schwarze Kulleraugen hat. Das ist schon so ein Kontrast, der hier ähnlich erscheinen ist. Das hier ist ein großer Spaß. Die zwei sind was Besonderes, zumal sie durch nordische Landschaften wandern mitsamt Trollen, Elfen und Kobolden, inspiriert, wie der Illustrator und Autor sagt, von seinen Reisen nach Norwegen als Teenager. Das ist jetzt alles in diese Comicserie eingeflossen und ich finde, es ist wirklich auch ein besonderer Clou.
Und was erzählt er diesmal für eine Geschichte?
Du hast ja schon gesagt, also es sind schon 6 Comicbände erschienen über Hilda und Hörnchen, die Verfilmung bei Netflix. Und jetzt ist eben diese 2 Bände für die Grundschulkinder erschienen, in größerer Schrift, mit größeren Bildern. Und in ihnen geht der Autor hinter die Geschichte zurück. Hilda und Hörnchen leben jetzt in der Natur. In den anderen Bänden mussten sie in die Stadt ziehen, weil ein Riese das Haus zerstört hat. Jetzt sind sie also, bevor der Riese alles zerstört hat, in ihrem Häuschen. Alles sehr idyllisch, sehr einsam, voller Fantasiewesen und Abenteuer. Und in das Regenversteck, da müssen jetzt Hilda und Hörnchen Unterschlupf vor einem Sturm finden. Und da ist eine Höhle in einem Erdhügel, die scheint da perfekt. Dabei sind schon andere Tiere, zahlreiche Hasen, Frösche, Mäuse, Schnecken. Aber auch eine riesige Schlange spielt da eine Rolle. Und daraus entsteht schon ziemlich viel Trubel und überaus lustige Dialoge. Also ich finde, es ist hier ein wunderbar Zusammenfließen aus Abenteuer, Magie und Witz, die hier in dieser Geschichte dann sozusagen sich kulminieren.
Und ein bisschen was hast du ja schon angedeutet. Also Hilda hat blaue Haare und das Hörnchen hat, glaube ich, so Flecken auf deinem weißen Fell.
Genau, 2, ja. Dann nur so 3 weiße Flecken auf dem Rücken.
Aber
genau.
Wie sieht das insgesamt so aus? Das ist ja ein Comic.
Genau, also die Bilder, die sind ganz unterschiedlich groß. Neben klassische Comic, Augen spielen eine große Rolle, der Mund spielt immer eine große Rolle. Aber ich beschreibe beschreib vielleicht mal eins. Ich finde sie wirklich sehr, sehr bezaubernd, wenn da etwa jetzt bei diesem, das Versteck, wenn die da sitzen in ihrer Höhle und dann sind oben am Himmel graue Wolken am pechschwarzen Himmel und da kracht dann so ein Blitz in diese Schar. Und die sitzen jetzt, also man sieht das so wie sozusagen wie durch eine Folie und dann sitzen die Tierchen und Hilda und Hörnchen sitzen jetzt eben in ihrer Höhle und gucken mit so angstgeweiteten Augen nach oben. Also da muss man sagen, schon alleine das mit diesen Augen und wie dieses perfekt zu dem davor entstandenen Getuschel über die Schlange passt, da liegt man eigentlich schon schlapp am Boden vor Lachen, also ich zumindest. Und als dann noch der Wind so ein unheimliches Geräusch erzeugt, da flippen dann alle aus und das ist dann hier gezeichnet in so einem saulustigen Knäuel, der da nur noch aus Augen und aufgerissenen Mäulern entsteht und nur Hilda und Hörnchen bleiben cool. Und dann sagt Hörnchen eben so, ja, aber es gibt doch gar keine Feen und Riesenschlangen und Schlangen gibt es sowieso auch nicht. Und dann schleudert ihm eben diese Masse entgegen, aber Hirschfüchse, die gibt es auch nicht. Und ich finde, das ist sowas, das nimmt mich total mit und das ist einfach ein großer, großer Spaß, zumal es immer auch geht um Mut, um Feigheit, um die Kraft der Natur und auch um ihren Schutz und jetzt ganz besonders in dieser Geschichte eben auch darum, dass es manchmal besser ist, einen Schatz nicht zu heben.
Und die andere Geschichte, der Eismann erwacht, was passiert da eigentlich?
Ja, die passt jetzt natürlich hervorragend zu der Jahreszeit, die uns erwartet. Also das ist so ein winterlich angemutetes Abenteuer und der erwacht der Eismann zum Leben und sorgt dann vor lauter Übereifer, wobei man zugegebenermaßen sagen muss, es war eigentlich Hildas sehnlichster Wunsch nach See, das sorgt nach Schnee und das sorgt jetzt hier für eine riesige Katastrophe. Nichts ist mehr zu sehen, auch Hildas beste Freundin Boko nicht, das ist ein Trollkind und Hörnchen ist dann auch weg. Nicht gut, großer Kummer droht, was Hilda eben aber nicht ahnt. Ihr Freund ist unterwegs, um alles zu retten, mal wieder, das muss man sagen. Hörnchen ist ein wahrer Freund und der Eismann, da rast dieses kleine Tier hin und her durch eisige Höhlen. Er schleppt riesige Wesen, schlägt Salto, alles nur, damit es erst schneit und dann wieder doch nicht schneit. Also es erzählt auch viel über Freundschaft.
Also du bist totaler Hilda und Hörnchen-Fan. Man hört das auch, viele andere Menschen auch. Aber wie schafft dieser Luke Peary das, dass er die Leute über diese Strecke, hat er echt schon 6 Bände jetzt gemacht, da auf dem Niveau bei der Stange halten kann?
Genau, also ich denke, es ist gut erzählte Story, trifft tolle Bilder mit mystischer Atmosphäre und viel Fantasie. Und ich finde eben dieser Gedanke der Freundschaft, das ist ja ganz schön anspruchsvoll, so eine Freundschaft. Und dass er das Kindern vermittelt, das zeigt einfach, er kennt sie, er kennt diese Kinderseelen gut, weil das ist ja immer wieder sowas, womit man sich tagtäglich beschäftigt. Wie komme ich an? Mit wem komme ich aus? Was tue ich nicht? Und ich finde einfach, diese Widersprüche, diese Sehnsüchte und Fantasien, die werden hier wirklich kongenial verhandelt. Und es gibt nichts, was es nicht gibt in diesen Geschichten. Und auch ganz wichtig, es geht immer gut aus. Und augenzwinkernd entstehen so einfach großartige Comics, die ich zumindest überhaupt nicht aus der Hand legen kann. Und ich würde mal sagen, Hilda und Hörnchen, das sind so große Stars. Wer sie noch nicht kennt, der muss das dringend ändern.
Also ein Befehl von Kim Kindermann über, sie ist begeistert von Luke Pearsons Hilda und Hörnchen 2, der Eismann erwacht, übersetzt von Matthias Wieland, genau wie Hilda und Hörnchen. Das Regenversteck, beide Bände sind bei Reprodukt erschienen und kosten jeweils 18 Euro. Nelio Biedermann ist der Shootingstar des Bücherherbstes. Sein Roman Lazar steht seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und wird in 20 Sprachen übersetzt. Ein Riesenerfolg also für den erst 22-jährigen Schweizer, der mit 18 seinen Debütroman veröffentlicht hat und sich für sein neues Buch von der eigenen Familiengeschichte hat inspirieren lassen. Die Kritiker sind von der Geschichte um diese ungarische Adelsfamilie begeistert. Und sie ist jetzt auch als Hörbuch erschienen und Tobias Wenzel stellt dieses Hörbuch vor.
Januar 1900 im Waldschloss einer adligen Familie in Ungarn. Bei seiner Geburt wirkt Lajos von Lazar mit seiner durchsichtigen Haut schwächlich, ist aber wohlauf. Der Junge ist das Ergebnis einer Affäre von Mutter Maria mit dem Stallburschen. Als würde er ahnen, dass es sich um ein Kuckuckskind handelt, ist Baron Schandor von Lazar alles andere als begeistert vom Nachwuchs.
Das Kind war also gesund. Was die Sache nicht einfacher machte. Einfach wäre eine Totgeburt gewesen. Bei dem Gedanken an die nächsten Jahre seines Lebens, über die ein durchsichtiges Kind bestimmen würde, erwog Schandor für einen winzigen Augenblick die Möglichkeit, den Jungen von der Brust seiner schlafenden Frau zu heben, ihm im Badezimmer die kleine Nase und den Mund zuzuhalten und ihn anschließend wieder auf Marias Brust zu betten.
Atemberaubend ist die Sprachgewalt, mit der der 22-jährige Nelio Biedermann den Charakter seiner Figuren in nur wenigen Sätzen einfängt. Rasant und stets unterhaltsam verfolgt er den Verfall der Adelsfamilie über 3 Generationen, eine autobiografisch grundierte Geschichte. Sie endet mit dem gescheiterten Ungarnaufstand und beginnt mit dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie. Da hat der Alkohol aus Schandor schon ein Wrack gemacht.
Für Lajos war das Ende des Kaiserreichs die einzig logische Folge. Den Verfall seines Vaters hatte er stets als dessen Verkörperung angesehen. Dennoch erschütterte ihn das Auseinanderbrechen der ihm bekannten Welt.
Lajos wird ohnmächtig. Der Wandel der Geschichte überwältigt seinen Körper. Überhaupt ist das Hörbuch Lasa sehr körperlich, auch wegen der vielen expliziten, aber meist ironisch gebrochenen Sexszenen. Als Schandor bei seiner Geliebten aus der Arbeiterklasse ist, heißt es, er platziere ihren Hintern auf seinem Gesicht.
Unter diesem konnte er alles vergessen. Die schlechte Getreideernte, die nationalen Bestrebungen der Balkanländer, den bedrohlichen Atem Russlands, den großen Kaiser, der klein und alt über sein zerbröckelndes Reich herrschte, seinen Bruder, seine Frau, ja sogar seinen schwächlichen, blassen Sohn.
Der hier erwähnte Bruder, Imre, ist die faszinierendste Figur. Letztlich scheint er mit den gewaltigen geschichtlichen Umbrüchen am besten umzugehen. Ausgerechnet Imre, der Verrückte der Familie. Er spricht mit den Gemäldeporträts im Schloss. Die schauerhaften Kunstmärchen von E.T.A. Hoffmann scheinen ihn in den Wahnsinn getrieben zu haben.
Als er das Buch neben die Lampe legte, fiel ihm auf, dass seine Hand zitterte. Dann, dass auch sein Arm sich unruhig hin und her bewegte. Und schließlich, dass sein ganzer Körper bebte.
Max von Pufendorf liest den Text einfühlsam und durchaus solide. Aber solide ist eigentlich zu wenig für einen Roman dieses Kalibers. Nur ein Ausnahmesprecher hätte diesem brillanten Text mit Sätzen im Stile Thomas Manns gerecht werden können. Die spannende Geschichte lässt uns aber trotzdem gebannt lauschen. Etwa dann, wenn Pishtor, der Sohn von Lajos, mit seiner Frau Eva 1954 aus Ungarn über Jugoslawien in die Schweiz flüchten will und russische Soldaten mit Wachhunden dem Paar auf den Fersen sind.
»Renn«, rief Pishtor sofort, »und dann nochmal. Renn, Eva, renn!« Erst da rannte sie los, die Böschung hinauf, mit wunden Füßen und von Eissplittern zerkratzten Schenkeln, stürzte, stand wieder auf, fiel wieder hin, ignorierte den harten Schnee, der ihr die Handflächen und die Wangen aufschürfte, spürte nur noch, wie ihr Herz in ihrem Brustkorb pulsierte, schlug und hämmerte.
Wer dieses Hörbuch hört, wird einen großen Roman entdecken und einen für sein Alter verblüffend souveränen Autor.
Tobias Wenzel über die Hörbuchfassung von Nelio Biedermanns Roman Lasa, gelesen von Max von Pufendorf, und erschienen ist dieses Hörbuch im Argon Verlag.